Ich war bei Auktionen von großen Auktionshäusern. Ich war in Hinterräumen von großen Auktionshäusern, bei denen es dann im Rahmen eines Private Sales Assets gab, die fast schon Filetstücke liegen, zu immensen Preisen versteigert wurden oder verkauft wurden. Und bei der Dokumentation, das ist nicht immer der Fall, die recht zweifelhaft ist, bei der du auch nie wirklich eine Konnexität hast, als ich dann mein Cello selbst erwarb vor vielen, vielen Jahren, ein einziger Zettel wies aus, dass das Cello von Person A aus dem Jahr B ist und einen Wert von C hat. Mit einem Foto, das irgendwie Bestandteil dieses Dokuments wurde und ausweislich eines Schreibens, von dem ich nicht wusste, ob es zu dem Asset gehört, hatte ich einen Marktwert. Und das ist absurd. Und das heißt, auch mal im Hinblick auf die Perspektive, all diese Unsicherheiten, Intransparenz, ich glaube, das wird deutlich. Ineffizienz wird auch deutlich. Illiquidität wird auch zum Teil deutlich, warum das das Resultat ist. Das ist der Grund, warum wir sagen, vorgelagert muss das Asset sein.
Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Internet eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial eigentlich hinter Web3, NFTs und den ganzen neuen Technologien steckt, und du bekommst spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen. Heute habe ich Sandro und Thomas von Fountain zu Gast und die haben gerade ein Stradivari Cello tokenisiert im Wert von mehreren Millionen Euro. Doch wir reden nicht nur über das Cello, sondern wir reden über die Tokenisierung von Real World Assets. Und das ist ja ein Thema, was gerade so ein bisschen gehypt ist, ne, was jetzt so die Killer-Applikation für die Blockchain sein könnte, wo ganz viel Erwartungshaltung und Hoffnung drin steckt. Wir beleuchten einmal, was wirklich dahinter steckt, und vor allem beleuchten wir am Beispiel von zum Beispiel dem Cello, wie eigentlich Fountain Real World Asset Tokenization versteht, warum sie das Asset eigentlich in den Mittelpunkt stellen, was der Mehrwert ist, auch was die Zielgruppen dahinter eigentlich wollen. Also wir tauchen wirklich mal tief ein und schauen auch, welche Problematiken gibt es heute, welche Missverständnisse gibt es heute. Also eine absolut spannende und wichtige Folge. Ich will gar nicht weiter lange hier herumreden, wir tauchen direkt ein. Let's go. Sandro, Thomas, herzlich willkommen im NFT Web 3 Insider Podcast. Wir haben heute eine Menge spannende Themen, über die wir sprechen, vor allem eines. Doch bevor wir da reinstarten, stellt euch doch vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr so?
Sehr gerne. Danke für die Einladung, Fabian. Wir freuen uns sehr. Mein Name ist Sandro und ich bin CEO von Fountain, ein Fintech, das im August 22 gegründet wurde.
Ja, Fabian, auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung. Thomas Janik, mein Name. Ich bin CFO von Fountain und Co-Founder.
Ich habe es im Intro schon ein bisschen vorweggenommen. Fountain beschäftigt sich mit Real World Asset Tokenization. Das wird nachher unser Thema auch so ein bisschen. Wie kamt ihr auf das Thema vielleicht? Also um mal so ein bisschen zu schauen, okay, was ist eigentlich so euer Background? Was habt ihr vor Fountain gemacht und wie kam dann die Idee, da auch ein Fintech zu gründen?
Ich habe angefangen als Anwalt zu arbeiten in Frankfurt, hauptsächlich für zwei britische Großkanzleien. Das habe ich mehrere Jahre gemacht, bin dann von dort aus auf die Investmentbanking-Seite gewechselt und habe mich stets gekümmert um Themen rund um, also DCM, also Debt Capital Market, ECM, Equity Capital Market und Aufsichtsrecht. Und habe dann irgendwann das folgen lassen, was logisch war, nämlich die Überführung einer Idee, die mich schon seit wirklich langer Zeit treibt. Und mit wirklich langer Zeit meine ich rund um seit der Kindheit die Musik und seit 12 Jahren das Thema Alternative Assets, konkret gemünzt auf Streichinstrumente, mit denen ich mich sehr intensiv befasst habe. Und all das habe ich zusammengebracht, weil ich mich auf der Sammlerseite des Instrumententums befinde und mich gefragt habe, wie im Grunde genommen so aktuelle Geschehnisse in Märkte einfließen können und wie man eine Lösung statuieren müsste, um einen Malus am Markt, und davon haben wir mehrere, dazu kommen wir später noch, zu einer Lösung führen kann, die im Grunde genommen für einen Massenmarkt von Interesse sein könnte. Und das hat mich nach langer Herleitung im Grunde genommen dazu geführt, über den Umweg einer Fondsidee, die ich verfolgt habe, sehr konkret, dann alles zu überführen in die Gründung des Fintechs, gemeinsam mit Thomas und mit Rick, der heute nicht dabei ist. Rick ist unser CTO.
Sehr gut. Cool. Wie kamst du dazu, Thomas? Hast du auch so diese Begeisterung schon für auch so Streichinstrumente oder hast du vorher mit dem Thema was im Hut gehabt oder hat der Sandro einfach mal angerufen und gesagt, hey, jetzt, ich habe hier eine Idee, lass mal was zusammen machen?
Nee, also es war so, dass ich Sandro kennengelernt habe an der Bank. Ich bin ursprünglich BWLer, studiert und bin dann in eine Bank eingestiegen und habe Sandro schon relativ früh kennengelernt, als ich damals noch im Trainingprogramm war. Und wir sind dann über einige Jahre in Kontakt geblieben. Es gab verschiedene Ideen rund um dieses Thema, allgemeiner gesprochen, Alternative Assets mit dem konkreten Punkt Social Strength-Instrumente, wie man dieses Thema angehen kann, wie man diese Märkte anders gestalten kann, partiell liquider gestalten kann und solche Themen. Da gab es auch andere Lösungsansätze. Und über die Jahre sind wir dann zu dem Thema Blockchain gekommen, als möglichen Lösungsansatz, als Tool dafür, wie man diese Märkte unter anderem, wie gesagt, historische Streitinstrumente zumindest zu Beginn angehen kann und wie man da einen Ansatzpunkt findet, diese Märkte zu verbessern, transparenter zu gestalten und dann perspektivisch auch irgendwann einmal zumindest liquider zu gestalten, als sie aktuell sind. Wir kennen uns also aus dem Banking-Kontext.
Das finde ich schon ganz spannend, weil wenn man das so hört, dann ist es ja wirklich so, Steve Jobs sagt ja immer so, connecting the dots, ne? Also man merkt, da kommt bei euch, ihr kommt von einer ganz anderen Seite, also weil, was ich gerade ganz oft beobachte, RWA, ne? Real World Asset Tokenization ist ja gerade so ein so Hype-Thema im Blockchain-Space, wo man sagt, oh ja, das ist jetzt vielleicht so die Killer-App in Anführungsstrichen oder das wird jetzt das nächste große Ding und dann überlegt man, hey, was können wir denn alles tokenisieren und wie kann man das machen? Und bei euch kommt es ja, und ihr habt es schon gesagt, ihr kommt von der anderen Seite, also ihr kommt aus dem Banking- und Finance-Bereich, gerade du, Sandro, ne, mit den Streichinstrumenten, also du hast da konkrete Use-Case, wo du auch sagst, hey, da gibt es einfach Probleme, die wir jetzt aber lösen können und Blockchain ist letztendlich dann irgendwie nur ein Tool. Bevor wir da so in den Use Case reingehen, ich glaube, dann wird es viel klar. Vielleicht nochmal ganz generell die Frage, was versteht ihr eigentlich unter Tokenisierung von Real-World Assets?
Real-World Assets ist ja ein Begriff, der wirklich sehr weit gespannt wird. Und das heißt auch Anleihenprodukte und Aktienprodukte, die wahnsinnig spannend sind, die mich als Jurist Ewigkeiten im Grunde genommen beschäftigt haben. Was mich viel mehr interessiert zum jetzigen Zeitpunkt, ist tatsächlich die Überführung von real existierenden Vermögensgegenständen, also Real-World Goods, auf die Blockchain. Und das ist für mich zunächst dieses Tokenisierungs, der Grundgedanke im Grunde und die Frage aber immer gerichtet auf, was möchte ich tatsächlich auf die Blockchain überführen. Denn am Markt gibt es wirklich verschiedene Ansätze, die propagiert werden. Häufig ist es immer das Thema Ownership oder Fractional Ownership. Aber gerade als juristisch geschulter Kaufmann, der ich bin, ist es so, dass die Überführung des Eigentums oder des Teileigentums aktuell beispielsweise noch nicht richtig funktioniert, sondern es sind im Grunde genommen derivative Strukturen, die überführt werden. Das heißt, für mich geht es zunächst erstmal darum, das Asset zu überführen, die Historie eines Assets zu überführen. Und ich rede nicht nur von Streichinstrumenten, denn es wird auch im Verlauf des Podcasts, Fabian, noch sehr deutlich werden, dass wir mit Streichinstrumenten begonnen haben, aber uns schon längst daraus weiterentwickelt haben. Und Echtzeitdaten zu erfassen und mit den Echtzeitdaten und der Provenienz in Kombination mit juristischen Rechten, die auch im Grunde auch Ansprüche begründen und dann letztlich aber auch durchsetzbar sind. Und zwar für einen Target-Markt, den wir deutlich sehen, auch entsprechend ausgestaltet sind. Und zwar Bottomline, nicht im Grunde genommen, welche Lösung wünsche ich mir und was möchte ich umsetzen, weil es technologisch möglich ist oder fancy ist, sondern was ist eigentlich genau das, was die eigentlichen Targets wollen? Und wie kann ich, genau wie du es auch richtig gesagt hast, die Technologie als Tool verwenden, um eine Idee, eine Konzeption zu einem exekutierbaren Produkt zu führen. Das ist das, was wir, ein bisschen weiter ausgeholt, unter der Tokenisierung von Real World Assets verstehen. Aber Thomas wird mit Sicherheit gleich noch ergänzen, weil er mal spannende andere Perspektiven mit einbringt.
Genau, also es geht jedenfalls nach unseren Überlegungen erstmal viel stärker um die Informationen als solche. Weniger um das Recht, was mit der Tokenisierung verbunden ist oder die Sache, die damit verbunden ist, sondern um die Informationen rund um die Sache herum. Weil das ist letztendlich das, was sozusagen auch das Collectible jetzt in dem Fall, wenn man es mal allgemeiner fassen, mehr ausmacht, die Informationen dazu, die Geschichte dazu. Wer hat diesen Gegenstand schon mal besessen zum Beispiel? Wo kommt dieser Gegenstand her? Ist das überhaupt tatsächlich der Gegenstand, der zu behaupten scheint? Oder ist es nicht der Fall? Weil es gibt doch eine Menge Fraud, eine Menge Fälschungen unterschiedlicher Form. Und das sind Themen, mit denen wir uns kurzfristig beschäftigen. Was natürlich umgekehrt bedeutet, wir bauen bis auf Weiteres keine Finanzinstrumente irgendeiner Form oder behaupten, dass man jedenfalls besonders einfach oder für 50 Euro zum Beispiel in unsere Token investieren kann. Dafür sind die Token nicht gedacht. Die Token sind in erster Linie, jedenfalls kurzfristig, ein Informationscontainer.
Da ist auch schon wieder ein Unterschied. Und ich glaube auch, also ihr habt es schon gesagt, was man heute oft versteht, ne, ist, dass man mit diesem Token ja automatisch Eigentum hat. Also nur weil etwas tokenisiert ist, das kann ich dann irgendwie verkaufen und es wird dann irgendwie, plötzlich wird ein illiquides Asset viel liquider, weil ich dann irgendwie noch mehr Menschen darin investieren lassen kann, also wieder das Thema Fractional Ownership. Und das ist ja so ein Missverständnis, was heute durchaus am Markt ist, wo es ja vielleicht Konstrukte gibt, die es versuchen, irgendwo abzubilden, aber ich ja nicht eins zu eins sagen kann, hey, genau so ist es. Und da kommt ihr ja eher von der Asset-Seite. Das finde ich schon mal super spannend. Habt ihr vielleicht noch so ein paar andere Punkte, wo ihr sagt, hey, das ist heute oft ein bisschen missverstanden und da legen wir Wert drauf, dass wir das anders machen?
Zunächst die Klarheit im Asset. Da vielleicht nochmal einen Satz oder zwei, wenn du gestattest, und zwar dahingehend, es geht um das Underlying und das Verständnis des Underlyings. Denn unterstellen wir mal, dass durch die Tokenisierung etwas kreiert wird, was flexibler ist, was handelbar ist. Wenn das Underlying illiquide ist, ändert der Token daran gar nichts. Die Aufteilung in Bruchstücke, in Bruchteilseigentum, oder wie auch immer das ausgestaltet ist, ändert an der Illiquidität nichts. Du hast keine Traction auf dem Sekundärmarkt. Es gibt keinen Sekundärmarkt. Erstens. Zweitens. Welche Interessen verfolgen diejenigen, die Asset Owner sind? Und in unserem Fall, unser Use Case, unser Leuchtturmprojekt ist die Tokenisierung eines Cellos aus dem Jahre 1780 in etwa, aus den Händen Antonio Stradivarius mit einem Marktwert im wirklich signifikanten zweistelligen Millionenbereich. Das Asset wird gehalten von einer dahinter befindlichen Entität, eine Stiftung. So, die Frage ist, welches Interesse hat eine Stiftung? Und diese Stiftung jetzt nur mal als Platzhalter für die Interessen der Asset-Owner. Jetzt ist das Aufbrechen in eine Denomination von 50 Euro, von 1.000 Euro, von 10.000 Euro, ist es das Bruchteilseigentum? Geht es darum wirklich, wollen die überhaupt verkaufen und an wen wollen sie verkaufen? Weil bei der Tokenisierung oder insgesamt bei einem Investment in Assets geht es um die ökonomische Rendite auf der einen Seite. Aber etwas, was nie bedacht wird, ist die sogenannte emotionale Rendite. Stiftungen haben einen philanthropischen Ansatz. Die wollen mit Geld etwas bewirken. Die bewirken auch etwas. Die entleihen das Instrument an Musiker. Die sorgen dafür, dass Konzerte rein entstehen. Und immer wenn ich von Instrumenten spreche, wir spielen es nachher fort auf weitere Assetklassen. Und das mit zu übertragen, das Interesse derer, die das Asset halten und derer, die potenziell als Investor überhaupt in Frage kommen. Warum? Weil sich ein solcher Markt, wenn man ihn etablieren möchte, im Grunde aus zwei Richtungen aufbauen lässt. Entweder von oben nach unten, von oben mit Weltklasse-Assets oder von unten nach oben und dann eher für den Retail-Markt in der Breite. Aber das sind im Grunde genommen zwei unterschiedliche Märkte, die komplementär zueinander funktionieren. Aber die Frage ist, mit welcher Art der Umsetzung wird es gelingen, einen Massenmarkt zu ermöglichen? Ich glaube, von oben nach unten und diesem Ansatz sind wir gefolgt. Und eben dieses Abbilden der Interesse derer, die das Asset halten oder erwerben können. Das ist das Nächste. Und als dritter Stelle nur noch zusammengefasst, ich glaube, eine ganz klare Erläuterung dessen, wozu die Blockchain-Technologie letztlich gereichen kann, ein Tool und dass bestehende Probleme am Markt nicht alleine dadurch gelöst werden, weil etwas tokenisiert ist. Sie können dazu beitragen, das Tool kann dazu beitragen, etwas zu ändern. Die Frage ist aber nur, für wessen Hände und an wen denken wir? Das heißt, UHNDIs, also Ultra High Net Worth Individuals oder Family Offices, aber auch der institutionelle Markt. Und abschließend dazu von meiner Seite, wenn es zu einem Investmentprodukt gereichen sollte, Institutionen wie Versicherungen oder Kreditinstitute haben Anlagebücher, investieren aber in Alternative Assets in dieser Form bislang noch nicht, weil sie letztlich nicht auf eine Bilanz ziehen können, auf ein Buch ziehen können. Und nur die Tokenisierung eines Assets als illiquides wird sie nicht dazu führen, sondern zurück zum Underlying, zum Begreifen dessen, was eigentlich tokenisiert wird. Und das ist das Asset. Und das, was Thomas sagte, die komplette Geschichte, die Legacy. Was ist historisch passiert? Wer hat sich damit verbunden? Und was passiert eigentlich tagtäglich mit einem solchen Asset? Mit einem Bild, das heute in Frankfurt hängt, morgen in Tokio, übermorgen in New York. Mit einem Oldtimer, das heute hier gefahren wird und morgen auf der Mille Miglia. Warum sind diese Daten nicht schon längst erfasst? Und insbesondere, wenn es um das Thema Illiquidität geht, bei Fondskonstruktion ist das immer so. Geschlossene Fonds kranken im Grunde genommen an der Möglichkeit des Abverkaufes. Daten sind nicht da. Wir sammeln diese Daten. Wir transportieren diese Daten in den Container, wie Thomas gesagt hat. Und das ist die Vorstufe zu all dem, was sich, glaube ich, jeder wünscht. Ownership, Fractional Ownership, aber ohne das Underlying zu greifen, wird es nach unserem Dafürhalten nicht funktionieren.
Vielleicht kurze Ergänzung dazu. Wir denken halt ganz stark, das hattest du eben ja auch gesagt, vom Gegenstand her, also vom sogenannten Asset, wie wir das immer bezeichnen, von Kunstgegenstand oder jetzt in unserem Fall halt zunächst dem historischen Streichinstrument, also dem Cello, aber vor allen Dingen auch von den Leuten, Sandro hat es eben einmal kurz erwähnt, die Eigentümer dieser Gegenstände sind. Was wollen die eigentlich? mit einem Kunden haben wir gesprochen, da geht es um das Thema Autos, also nicht nur Oldtimer, sondern auch Super Sportscars, Limited Sportscars und so. Und der sagte halt, Autos sammeln macht mir riesen Spaß, Autos dokumentieren macht mir überhaupt keinen Spaß. Und das ist auch etwas, wo wir einen Punkt sehen, wo wir den potenziellen Kunden halt deutlich weiterhelfen können, indem wir ein Dokumentationstool zur Verfügung stellen, was rückwirkend unverfälschbar ist, was hoffentlich, wie wir alle glauben, wenn die Blockchain-Technologie und die Ethereum-Mainchain überdauert, viele, viele Jahrzehnte überdauern wird, unabhängig davon, ob ich es auf einem privaten Server gespeichert habe oder gar auf irgendeiner Form von mobiler Festplatte oder so. Denen geht es auch zum Beispiel darum, diese Informationen sauber aufbereitet weiterzugeben. Im Fall einer Erbschaft zum Beispiel. Das ist durchaus problematisch bisher. Weil dann es immer darum geht, dass in irgendwelchen Schubladen irgendwelche Papiere liegen, die zweifelhaft sind zum Teil oder teilweise auch widerstreitende Informationen haben. Das war auch etwas, was wir jetzt schon aufgenommen haben. Der sagt halt, zu einem Auto hat er zwei unterschiedliche Dokumente, die widerstreitend sind, aber ungefähr zur gleichen Zeit erstellt worden sind. Aber vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, derjenige, der sie erstellt hat, ist aber nicht mehr auffindbar oder ist gar verstorben oder sonstiges, also jedenfalls nicht mehr erreichbar. Was macht er jetzt mit diesen zwei Dokumenten? Und das sind eben alles Use Cases, die Blockchain-Technologie, wie wir ja alle wissen, grundsätzlich gut lösen kann, weil zumindest mal die Informationen, wenn man sie zu einem bestimmten Moment gespeichert hat, dieser Status ist rückwirkend eben unveränderlich.
Das finde ich sehr interessant. Also da wird auch klar, warum das Asset dann im Mittelpunkt steht, das Underlying Asset, und dass ich die Information, also auch wie ihr gesagt habt, in dem Moment, wo ich das auch jemandem oder einer Institution als Investment anbieten möchte, dann brauche ich ja alle diese Informationen. Und jetzt ist natürlich, ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis, die nur weil etwas auf der Blockchain steht, heißt es ja noch lange nicht, dass es richtig ist. Also es ist dann unveränderlich und man kann es nachverfolgen und ist transparent. Aber in dem Moment, wo ich etwas Fehlerhaftes oder Falsches oder egal was, ja, so ein bisschen Trash-in, Trash-out-Prinzip, in dem Moment, wo ich das auf die Blockchain schreibe, dann habe ich ja noch nichts gewonnen. Wie läuft es bei euch? Und vielleicht können wir auch den praktischen Use Case einmal nehmen, entweder den Oldtimer oder gern das Cello, weil das ist ja super spannend, gerade bei solchen Assets, ne? Weil das sind ja jetzt keine, ich sag mal, irgendwie 3,50 Euro Assets, wo man jetzt sagt, oder irgendwelche Token, wo ich sage, okay, just for fun, kann ich die hier hin und her traden oder so und kann dann noch irgendwie die aufteilen, sondern da geht es ja auch wirklich um was. Und jetzt habt ihr auch schon die Motivation genannt von demjenigen, der tokenisiert. Also ich glaube, auch diese Fragen werden sich viel zu wenig gestellt, wenn man heute über das Thema spricht. Was ist denn die Absicht von jemandem, der tokenisiert, oder was ist auch die Absicht von jemandem, der einen Token kauft? Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich nehme den NFT, irgend so ein Profile-Picture, ein CryptoPunk beispielsweise, und jetzt gibt's drei Leute, die möchten gemeinsam investieren, weil sie das gemeinsam halten möchten, und dann können sie von mir aus auch über die Blockchain dezentral abstimmen, so als Mini-DAO sozusagen, ob man verkauft, ob man nicht verkauft, dann ist es ein toller Use-Case und der macht dann auch Sinn, ne? Aber das ist eher so dieses Bottom-Up, und Top-Down habe ich ganz andere Fragestellungen. Können wir vielleicht an einem Use-Case von dem Cello mal durchgehen, wie ihr das macht, wie man dann wirklich vorgehen würde und vor allem, wie ihr auch sicherstellt, dass eben diese Informationen echt sind oder dass ich weiß, okay, was ist draufgeschrieben, kann ich dem vertrauen, was draufgeschrieben ist, wie funktioniert das?
Lass mich vielleicht an der Stelle kurz ausholen, zunächst dazu, was wir datentechnisch überhaupt erfassen wollen. Und ich gebe dann gleich mit Thomas weiter im Hinblick darauf, wie wir das konkret umgesetzt haben, aber was die Motivation für die Umsetzung war. Im Grunde genommen haben wir unterschieden zwischen zwei großen Blöcken. Die Provenienz auf der einen Seite und die Echtzeitdaten ab dem Zeitpunkt des Mintings. Die Provenienz ist im Grunde um die komplette Historie eines Streichinstruments. Zurückgehend in diesem Fall auf das 18. Jahrhundert. Das heißt, was möchte der Sammler, was möchte der potenzielle Erwerber? Im Grunde genommen das Ähnliche, was einfaches Theorem, aber ein Checkheft beim Auto ja bringt. Also eine lückenlose Dokumentation, dass etwas gewartet wurde, dass etwas im Grunde genommen entsprechend dessen, was der Markt verlangt, aufgearbeitet wurde, aber dass die Dokumentation auf dem Weg dorthin vollständig ist und nicht irgendjemand anfing, eine Stellschraube zu drehen, sondern derjenige, der befähigt ist, das tatsächlich auch zu tun. Das heißt, die komplette Provenienz im Hinblick auf Echtzeitzertifikate, Versicherungsgutachten, Wertversicherungsgutachten, dann wissenschaftliche Methoden zur Ermittlung dessen, dass es wirklich ein echtes Asset ist, nämlich dendrochronologische Gutachten, bedeutet bei Holz, die Messung von Holzlängen und die Zuweisung zu einem Alter. Das heißt, wenn das Asset aus dem 18. Jahrhundert ist und das Holz aus dem 20. Dann hast du ein Mismatch. Das kann nicht sein. CT-Aufnahmen, wirklich runtergebrochen, die Mini-Fissuren, die sich auswirken können auf die Statik eines Instruments. Das sind erstmal alles Informationen auf der Provenienzseite, die sehr, sehr spannend sind. Aber auch, wer hat das Instrument gehalten? Warum heißt ein Instrument beispielsweise so wie ein russischer Mathematiker? Welche Bedeutung hat der Cellist in diesem Zusammenhang mit dem Cello gehabt? All das ist die Legacy eines Instruments. Und dann ab dem Zeitpunkt des Mintings im Grunde genommen werden ja weitere Daten erhöht. Das Instrument wird heute gespielt, wird morgen gespielt. Die Daten zu erfassen. Es wird repariert, gewartet. In einem Zyklus von 1, 2, 3 Jahren entsteht ein neues Gutachten, was den Wert ausweist. Was im Übrigen deswegen spannend ist, weil insbesondere zum Thema der Liquidität eine Sache bei den Streichinstrumenten ganz, ganz spannend ist. Nämlich der Markt dreht sich alle 21 Jahre einmal. Der ist höchstgradig illiquide. Das heißt, es gibt nur alle 2 Jahre überhaupt ein Wertgutachten. Und deswegen nochmal, nur weil du tokenisierst, wird der Markt nicht liquider. Nur weil das Instrument, mit dem du es letztlich anbietest, das zulässt. So, und was wir dann gesagt haben ist, hat es einen Mehrwert, wenn wir die Daten zur Verfügung stellten, im Sinne, dass wir sie im Grunde genommen auf die Blockchain schreiben, oder bedarf es nicht im Grunde genommen deutlich mehr, nämlich, dass die Information von demjenigen kommt, der die Hoheit über die Information hat, wir eine Art Approval-System durch Request und Approval statuieren und das dann überschreiben, sodass wir uns sicher sein können, dass eben nicht das, was du sagtest, Shit-in, Shit-out geht, sondern die originäre Information von den originären Owner auf die Blockchain überschrieben wird. Und das ist der Grundgedanke gewesen. Und das haben wir dann überführt.
Genau, also der Prozess läuft in etwa wie folgt ab. Ein Eigentümer eines solchen Assets kommt zu uns. Das ist wichtig, ne? Der Eigentümer ist unser Kunde, jedenfalls bis auf Weiteres, und sagt, er hat die Motivation, die wir eben schon diskutiert haben, die will er ich jetzt nicht nochmal, möchte mit uns zusammenarbeiten, und wir sagen, super, du hast ein interessantes Asset, wie ist denn das dokumentiert? Jetzt haben wir einen bestimmten Standard, wo bestimmte Dokumente erfüllt sein müssen, die auch ausgefüllt sein müssen in der realen Welt jetzt von Personen, die glaubwürdig sind. Gerade im historischen Streichinstrumentbereich ist das extrem wichtig, aber auch relativ überschaubar, weil es, Sandro, korrigiere mich, wenn das falsch ist, zwischen 10 und 20 Personen gibt auf der Welt, die zumindest bei den hochklassigen Instrumenten, die im Multimillionenbereich zum Teil liegen, mit ihrem Namen dafür stehen, dass das letztendlich echt ist. Unabhängig jetzt von den sonstigen Untersuchungen, die das sozusagen ergänzen. Aber ohne ein solches Zertifikat von einem dieser 10 bis 20 Personen kann man es nicht weiter anbieten, beziehungsweise oder vielmehr nicht zu dem Preis anbieten oder nicht zu dem anbieten, was es halt ist. Sondern diese 10 bis 20 Personen bestimmen den Preis. Das heißt, das braucht man natürlich auf jeden Fall. Und dann ist eben die Frage, je nachdem, was es wirklich ist für ein Instrument, jetzt konkret im Fall Instrumente, gibt es eine ganze Bandbreite an sonstigen wissenschaftlichen Informationen, die Sandro gerade schon zum Teil genannt hat. Ich will jetzt nicht nur alle wiederholen, sodass wir dann am Ende des Tages zu einem kompletten Bild kommen, zu einer kompletten Dokumentation kommen. Und diese Dokumentation wird dann auf die Blockchain geschrieben und durch den Eigentümer selbst noch einmal bestätigt, sozusagen zum Zeitpunkt der Tokenisierung des Assets, sozusagen dem gesamten Informationspaket, was zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wo wir gerne auch unterstützen, diese Informationen bereitzustellen, sollten sie noch nicht ohnehin da sein. Das meine ich mit Goldstandard. Goldstandard bedeutet in dem Fall, wir tokenisieren nicht einfach alles. Also jemand kommt zu uns und sagt, ich habe hier folgende Geige, und wir sagen, ja, wissen wir jetzt auch gar nicht so genau, was das ist, aber wir vertrauen dir jetzt mal, dass das bestimmt schon stimmt. Das würden wir natürlich nicht tun. Wir werden nur Dinge tokenisieren, die 100% undisputable sind. Das vorab. So, zu diesem Zeitpunkt haben wir dann also diese Informationen aus der realen Welt mal einmal auf die Blockchain geschrieben, nämlich zum Zeitpunkt der Tokenisierung. Das ist die sogenannte Provenienz. Die war natürlich bis zu diesem Zeitpunkt off-chain, logischerweise, weil sie nur in der realen Welt als ja, etwas despektierlich Zettelwirtschaft eben existierte. Zumindest haben wir diesen Status aber dann einmal eingeloggt, für alles, was davor passiert ist. Also für das Bajanski-Cello ungefähr 330 Jahre. 330 Jahre an Historie, die existieren, plus wissenschaftliche Untersuchungen und so weiter und so fort, sind dann einmal eingeloggt und zumindest rückwirkend unveränderlich. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Informationen, die in Zukunft erstellt werden, sei es Informationsgutachten, sei es Konzerte, die gespielt werden, sei es Ausstellungen, wo das Stück ausgestellt ist, alle diese Informationen werden ab dem Zeitpunkt der Tokenisierung idealerweise nur noch über unsere D-App, über unser Frontend auf die Blockchain geschrieben. Und zwar wie? Es gibt ja ein sogenanntes, es gibt Stakeholder zu diesem Asset, also alle, die damit in der realen Welt auch irgendwas zu tun haben. Es gibt normalerweise eine Person, die kümmert sich um diesen ganzen Prozess, also zum Beispiel, dass es zu einem Künstler kommt, zu einer Musikerin kommt zum Beispiel, oder dass es dann von der Musikerin zu einem Museum kommt und so weiter. Und der kümmert sich darum, das ist der sogenannte Instrumentenmanager, so nennen wir den jedenfalls, diese sogenannte Rolle. Es gibt natürlich weitere Rollen, ich habe einige schon genannt. Also ein Museum kann eine Rolle sein. Ein Musiker ist selbstverständlich eine Rolle. der Eigentümer ist seine eigene Rolle, logischerweise. Und natürlich auch derjenige, der das Instrument zweimal im Jahr in der Regel sieht, nämlich der sogenannte Geigenbauer. Geigenbauer nicht zu verwechseln mit dem historischen Geigenbauer. Logischerweise ist das nicht Antonio Stradivari, der seit mehr oder weniger 300 Jahren tot ist, sondern jemand, der natürlich heute lebt und existiert, der das teilweise in seiner Familie auch seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten zum Teil macht, der sich also dieses Instrument zweimal mehr anschaut und wartet letztendlich, wenn gewartet werden muss. Das können solche Sachen sein, wie dass die Saiten zum Beispiel ausgetauscht werden müssen, weil es gibt Bestandteile an einem historischen Streichinstrument, die logischerweise nicht mehr original sein können, weil es gespielt wird, also zum Beispiel die Saiten eben. Die werden halt ausgetauscht. Es wird gecheckt, ist das sonst alles in Ordnung, gibt es irgendwelche Beschädigungen und so weiter. Und wenn wir jetzt diesen Fall nehmen, einer Wartung zweimal im Jahr, dann bringt also in der Regel der Musiker oder der Instrumentmanager, kommt ein bisschen auf den Einzelfall an, das Instrument dorthin. Derjenige guckt sich das also in der realen Welt an, der Geigenbauer, und sieht, okay, das ist auch wirklich das Instrument, was ich kenne. Das ist ganz wichtig, ich komme gleich dazu. Nämlich die Verbindung zu den Daten und dem tatsächlichen Instrument. Also der kennt das Instrument, der weiß, ich habe wirklich das Bajanski-Cello hier in meinen Händen und ich warte das und ich fülle dann hinterher einen Bogen aus, letztendlich einen Wartungsbogen. Und dieser Wartungsbogen wird bei uns auf der Blockchain gespeichert. Dieser Geigenbauer requestet das jetzt. Warum requestet er es? Weil er einen sogenannten Rollentoken hat, den er, nachdem er von uns vorher geprüft worden ist, verliehen bekommen hat. Nur weil er diesen Rollentoken hat, kann er überhaupt diesen Informationsrequest losschicken. Dieser Informationsrequest landet dann aber nicht automatisch auf der Blockchain, sondern das ist nur eine Seite. Das ist nur der eine Schlüssel. Der andere Schlüssel erfolgt dann in diesem Fall von dem Instrumentmanager, der nämlich die andere Person ist, die dieses Instrument hervorragend kennt und die sich diese Informationen, die vorher requested worden sind, durch denjenigen, der es gewartet hat, nämlich durch den Geigenbauer, der diese Informationen sich anschaut, sich genau Gedanken darüber gemacht und sie nur dann bestätigt, wenn er sich für plausibel hält. Erst wenn beide Schlüssel sozusagen im Schloss stecken und beide Schlösser aufgedreht sind, also zweimal einer eindeutig signiert worden ist mit den jeweiligen Wallets und den jeweiligen Wallet-Adressen, erst dann wird dieser Datensatz auf die Blockchain geschrieben. Wir nennen das ein Stück weit Social Proof sozusagen und das ist auch die Connection zum Asset selbst, weil nur die Personen diese Informationen schreiben dürfen, die den echten Gegenstand auch in den Händen halten. Das sind auch diejenigen, die tatsächlich auch aktuell in der realen Welt die beste Information darüber haben. Es gibt keinen, der bessere Informationen dazu hat. Alles, was man jetzt technisch lösen könnte, sei es durch NFC-Chips oder so, das kann man alles zusätzlich machen, wenn man will. GPS-Tracking und solche Themen, das kann man alles zusätzlich machen. Es wird aber dir trotzdem nicht sozusagen der Notwendigkeit entbehren, diese Personen anzusprechen und sie nach ihren Informationen zu fragen, die beste Information zu diesem Asset haben. Und das sind die, die ich gerade beschrieben habe. Und selbst die dürfen es nicht mal alleine reinschreiben, aufgrund von Fehlern, aufgrund von Garbage-In, Garbage-Out-Thematiken, sondern selbst die werden nochmal sozusagen untereinander überprüft. Und deswegen, glaube ich, sind wir uns sehr, sehr sicher, haben wir ein System entwickelt, was sozusagen die bestmöglichen Informationen auf die Blockchain bringen kann.
Wie du siehst, Fabian, kurze Frage, lange Antwort und siehst mir nach eine kleine Ergänzung, das, was ich vorhin schon meinte mit dem Fahrzeugschein. Auch mit dem Fahrzeugbrief, mit dem Scheckheft. Das gehört zu einem Auto. Und es werden Assets gehandelt, die mitunter ohne Dokumentation gehandelt werden. Ich war bei Auktionen von großen Auktionshäusern. Ich war in Hinterräumen von großen Auktionshäusern, bei denen es dann im Rahmen eines Private Sales Assets gab, die fast schon Filetstücke gewichen, zu immensen Preisen versteigert wurden oder verkauft wurden. Und bei der Dokumentation, das ist nicht immer der Fall, die recht zweifelhaft ist, bei der du auch nie wirklich eine Konnexität hast, als ich dann mein Cello selbst erwarb vor vielen, vielen Jahren, ein einziger Zettel wies aus, dass das Cello von Person A aus dem Jahr B ist und einen Wert von C hat. Dann mit einem Foto, das irgendwie Bestandteil dieses Dokuments wurde und ausweislich eines Schreibens, von dem ich nicht wusste, ob es zu dem Asset gehört, hatte ich einen Marktwert. Und das ist absurd. Und das heißt, auch mal im Hinblick auf die Perspektive, all diese Unsicherheiten, Intransparenz, ich glaube, das wird deutlich. Ineffizienz wird auch deutlich. Illiquidität wird auch zum Teil deutlich, warum das das Resultat ist. Das ist der Grund, warum wir sagen, vorgelagert muss das Asset sein. Diese Analogie hin zum Automobil mit Scheckheft, Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein zu übertragen als Grundgedanken und dann diese Veredelung durchzuführen, indem wir sagen, es ist letztlich eine Art Passwort zum Produkt, bei dem derjenige, der die Ownerschaft über den Informationspunkt hat, derjenige ist, der im Grunde genommen einen Zyklus anstoßen kann und dass wir das verifizieren und validieren. Das ist das, womit wir mit Fountain stehen und wie Thomas gesagt hat, über eine D-App und so können wir es annehmen.
Finde ich, das Scheckheft-Beispiel finde ich sehr passend, weil genau das ist ja also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man das Checkheft hat und wirklich sieht, was ist da passiert mit dem Asset, ne, mit dem Auto, was ich kaufen möchte, dann habe ich natürlich eine ganz andere Grundlage, als wenn ich irgendwo, sage ich mal, ein Auto kaufe und dann gar nicht weiß, hey, keine Ahnung, also Kilometerstand, ja, sehe ich vielleicht irgendwo, kann zurückgedreht worden sein, und sonst habe ich keine Informationen. Das ist ja genau das, was du auch da im Hinterzimmer beschrieben hast, was ja dann heute leider der Standard ist und wo ich auch verstehe, dass, also warum ihr Goldstandard sagt, ne? Also man merkt, wie viel erstens Know-how auch aus dem Hintergrund von den Assets, von den Märkten ihr da reingesteckt habt, aber auch wie ihr, also das Rollenkonzept, das machen ja jetzt nicht nur zwei Sätze, das ist ja, also das hat ja schon eine eigene Komplexität, aber um genau dann letztendlich ja das Ziel zu erfüllen, zu sagen, hey, das Asset steht im Mittelpunkt und wir können wirklich da Transparenz machen, erstens, wo kommt es her und zweitens nach vorne dann auch abbilden, wo, was passiert damit weiterhin, um so eigentlich ja den Mehrwert zu schaffen. Und ich glaube, auch da ist so ein bisschen die, oder wäre jetzt so meine Interpretation, die Motivation für denjenigen, der dann tokenisiert, weil wenn ich es dann doch mal verkaufen möchte, dann kann ich ja höchstwahrscheinlich einen viel höheren Preis oder kann ich meinen Preis vielleicht auch besser begründen, den ich aufrufe. Wie wäre das? Deine Frage, also wenn wir jetzt wirklich zu so einem Verkaufsszenario kommen und jetzt bin ich da im Private Sale beispielsweise und habe im Vergleich zu anderen, habe jetzt diese Daten. Wie wäre der Fall auch bei euch? Weil man merkt, ihr kommt ja nicht aus der Ecke, dass ich jetzt sage, okay, plötzlich kann ich, I don't know, mein Token auf OpenSea listen und jetzt kann irgendwer den kaufen und hat dann hoffentlich, kann dann den irgendwo einlösen, dass er dann das Asset geschickt bekommt, ja, das ist ja nicht der Ansatz, wo er herkommt, aber wenn wir doch über den Verkaufsfall sprechen oder erstmal ist meine Hypothese überhaupt richtig, dass das auch so ein bisschen die Motivation für denjenigen ist, der tokenisieren möchte und zweitens, wie wäre so ein Verkaufsfall beispielsweise?
Thomas und ich kennen uns so gut, dass ich weiß, dass es ihm auf der Zunge brennt, er fängt jetzt mal an.
Genau, also, der Token wird auf OpenSea gelistet, denn der Asset Token selbst ist ein dezentraler Token, der ganz normal ERC 721 Standard ist. Damit ist er grundsätzlich kompatibel mit allen bekannten Trading-Plattformen. Das haben wir auch absichtlich so gebaut. Das heißt, der Token ist übertragbar, der Token ist theoretisch sogar handelbar. Es ist aber eher so, als würdest du jetzt dein Checkheft ohne das Auto handeln. Das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Weil er noch bis auf Weiteres keinen inneren Wert hat, außer die Informationen an sich. Aber die Informationen an sich machen ja nur Sinn zusammen mit dem tatsächlichen echten Gegenstand. Heißt also, im Verkaufsfall, der bis auf Weiteres analog stattfinden würde. Warum? Weil der Asset-Token, ne, also dieser ERC 721, ganz normale NFT, noch nicht sozusagen bestimmt darüber rechtlich betrachtet, aber das kann Sandro vielleicht gleich nochmal kurz erläutern, noch nicht rechtlich darüber bestimmt, was mit dem realen Gegenstand passiert. Wir haben uns da sehr ausführlich mit beschäftigt, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern da kann Sandro, wenn er mag, gleich noch zwei Sätze zu sagen. Das heißt also, wir haben ganz normalen NFT, ERC 721 Standard, theoretisch ist der auch handelbar. Praktisch macht es wenig Sinn.
Die Grundannahmefrage ist ja auch, warum machen wir das überhaupt? Und wessen Interesse wird eine solche Konstruktion überhaupt gerecht? Und zwar die des Inhabers des Token und dem des potenziellen Erwerbers des Token. Was wir gemacht haben ist, im August 22 zu gründen, das Produkt erstmalig im Februar vorzustellen und jetzt unseren Go-Live-Vorbild zu bereiten für den Token, von dem Thomas gerade sprach. In der ersten Juliwoche wird es soweit sein. Verkaufsprozess. Wir sind mit den Netzwerken derer, die ohnehin schon an unserer Seite stehen, das könnten strategische Partner sein, das sind strategische Partner, mit denen wir arbeiten, von Beginn an den Workshops ganz intensiv in die Tiefe gegangen. Was interessiert euch wirklich? Und was interessiert den potenziellen Käufer? Das heißt, mit Owner von Asset schließen wir Verträge ab. Das sind, nenne es Software-as-a-Service-Vertrag, wie auch immer du es nennen möchtest, Blockchain-as-a-Service, womit wir die Dienstleistung, die wir über die DApp anbieten, zur Verfügung stellen können. Und die Verträge sind so konzipiert, dass, wenn das Asset, wie Thomas sagt, es auf Weiteres analog veräußert werden, ein neuer SAS-Vertrag abgeschlossen werden muss, und zwar durch den neuen Erwerber. Warum? Wieder über das Interesse derer, die Assets halten. Ich hatte vorhin schon gesagt, neben ökonomischen Renditen gibt es halt auch emotionale Renditen und das, was wir beschrieben haben mit den Informationen, die wir überbringen. Was für einen Wert hat das für einen Musiker? sich mit einem solchen Instrument zu verbinden. Ein Musiker, der gerade ganz am Anfang steht, der sich eine Stradivari-Geige niemals leisten könnte, wenn es nicht einen Gönner gäbe. Der kann seine eigene Legacy damit aufbauen und genau das zu übertragen und fortzuführen. Das heißt, ein Verkaufsprozess wird so laufen, dass wir mit am Tisch sitzen bei den Eigentümern, die den SRS-Vertrag schon haben. Oder es sind diejenigen, die uns dann zu denjenigen bringen, die ein Asset erwerben wollen und denen wir dann die Blockchain-Technologie an der Stelle sozusagen dann auch feil bieten werden. Letztlich obliegt es dem Eigentümer zu entscheiden, ob er es mit oder ohne kaufen möchte. Aber unsere Wunschvorstellung und unsere ganz klare Theorie und Vision ist, wenn doch bei Autos, und danke, dass du das bestätigst mit dem Checkheft und der Trias aus diesen Dokumenten doch passt, warum nicht bei anderen Assets? Und ist das nicht der eklatante Malus, der dazu führt, dass der Markt vielleicht auch illiquide ist? Juristisch, vielleicht ganz, ganz kurz. Eigentumsübertragung, ja. Wahnsinnig spannend, ist das absolute Ziel. Und ich werde jetzt nicht mit einem juristischen Diskurs anfangen, aber Eigentumsübertragung ist Sachenrecht. Sachenrecht hat was mit dem Belegenheitsort zu tun, an dem sich das Asset befindet. Gutgläubiger Erwerb in anderen Jurisdiktionen. Mal gucken, wie das alles funktionieren soll. Es gibt Lösungen. Das TVTG in Liechtenstein war ein spannender Ansatz, aber da ist genau das Gleiche. Solange das Asset nicht in einer bestimmten Jurisdiktion verweilt, wird es relativ schwierig, das Eigentum über einen Token zu übertragen. Es gibt vielleicht andere Lösungen über Lagertheorien, an denen wir konkret arbeiten, zu unseren Netzwerken arbeiten. Aber Stand jetzt verkaufen wir das, was wir wirklich für sinnvoll erachten, ein Use Case, bei dem die Blockchain-Technologie in ihrer Anwendung wirklich Sinn macht. Und wenn es dazu kommen sollte, dass das Eigentum über einen Token veräußert werden soll, für die Kunden und für die Netzwerke, in denen wir unterwegs sind, die ganz kleinteiligen Lösungen interessieren sie nicht. Damit möchte ich nicht sagen, dass sie nicht valide am Markt existieren, aber die Investoren, die institutionell sind oder semi-institutionell sind, die brauchen die Lösung nicht. Nicht aus dem, was wir seit Jahren erarbeitet und ermittelt haben.
Das, also genau das wird wieder klar, dass ihr aus einer ganz anderen Richtung da kommt und dass man auch merkt, hey, das, ihr löst da gleichzeitig ein Problem, ne? Ihr sagt jetzt nicht einfach nur, hey, der Token kann dann irgendwie verkauft werden und dann hat man vielleicht Anrecht irgendwie. Aber vielleicht, weil wir gerade bei dem Thema sind, du hast da auch so ein bisschen angeteasert, was sind denn so gerade die rechtlichen oder regulatorischen Herausforderungen und wie geht ihr auch damit um? Weil, also hoffentlich ist es ja, ich weiß nicht, in 5, 10, 20 Jahren ist es ja mal ganz anders, dass ich auch so Konstrukte wie Eigentum über einen Token abbilden kann und dann vielleicht auch ein paar Vorteile nutzen kann, wo ich sage, okay, dann habe ich vielleicht, kann ich es jetzt einfacher handeln. Ich meine, heute gibt's, du hast ganz am Anfang auch schon gesagt, gibt's Derivate, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man ja versucht, das möglichst irgendwie abzubilden, verschiedene Use Cases und wahrscheinlich ist das auch sehr, sehr vielfältig, weil ich kann ja auch unterscheiden, oder ich muss ja auch unterscheiden nach Jurisdiktion, ich muss ja unterscheiden nach worüber rede ich eigentlich, ne, und teile ich es dann auf oder nicht, wie auch immer. Aber was sind vielleicht so ein paar rechtliche, regulatorische Herausforderungen, auch für euch, für euren Use Case und für das, was ihr in Zukunft vorhabt und wie geht ihr damit um?
Auf der juristischen Seite, das zivilrechtliche, das sachenrechtliche Konstrukt hat man, glaube ich, schon erläutert. Das heißt, Eigentumsübertragung per Blockchain, so wie es angedacht ist, was die Technologie möglich lässt, bis auf weiteres schwer umzusetzen, wenn überhaupt möglich. Surrogate über derivative Strukturen, sei es Genussrechte, was auch immer ausgelobt werden kann, eine Aktie, freut uns. Warum? Weil auch das auf Dauer nur funktioniert, wenn das Asset verstanden wird. Und wir haben mit Kunden auch darüber gesprochen. Interessiert euch das? Ja, es interessiert sie, aber nicht ohne das Asset zu verstehen. Das heißt, wir haben dort mit Banken gesprochen, mit Kreditinstitute, mit Versicherungen, aber eben auch mit den semi-institutionellen Investoren, die sagen, allesamt, ein Fonds mit Assets dieser Art, ja, warum nicht? Ich könnte sie auf die Bilanz ziehen, wenn ich das EWP hergebe, Mühe, wie auch immer, aber das Asset muss ich verstehen, ansonsten habe ich was? Immer wieder ein illiquides Tool. Es ändert sich einfach nichts. Aufsichtsrechtlich, MiCA ist in allerlei Munde, verfolgen wir seit Jahren. Es wird in den nächsten 1-2 Jahren nichts passieren, was sich ändern wird. Das wissen wir, das wissen viele am Markt ohnehin auch schon. Warum? Es gibt Neuwahlen, es gibt dann Phasen der Konsolidierung. Neuwahlen auch auf der europäischen Ebene, die eben tatsächlich, ist neulich auch schon angestoßen wurde. Und dann wird es erstmal keine Änderung geben. Die MiCA ist für uns im Hinblick darauf, wie wir das Produkt jetzt erstmal gebaut haben, gut, dass es sie gibt. Wir wissen, wie die gesetzeskonforme Umsetzung in Deutschland ist, aber wir haben einen Utility-Token und wie ein Utility-Token geregelt wird, ist, glaube ich, den meisten Hörern bekannt. Das heißt, wir haben kein Korsett, das uns in irgendeiner Form einlädt. Was wir wollen, ist im Grunde den Token flankierend als Checkout, als Produktpasswort zu dem Asset, das gehandelt wird. Analog, gerne, wie Thomas richtig sagt, Wenn es über ein elektronisches Wertpapier vonstatten gehen sollte, sind wir komplementär. Dann bieten wir diese Leistung an. Ich glaube, dass das genau der entscheidende Unterschied ist. Herausforderung ansonsten, es ist die Klarheit, die ganz, ganz häufig fehlt. Ein Anspruch zu statuieren, ja, aber den Anspruch auch durchsetzbar zu statuieren und ihn so verkaufen zu können, dass er durchsetzbar erscheint. Also eine Konstruktion unter dem Recht von Land X bringt mir relativ wenig, wenn ich Land X nicht verstehe. Ich müsste mit Memos arbeiten, das heißt eine absolute Klarheit in der Kommunikation. Und ich glaube, Simplizität ist der Ansatz, auch auf der juristischen Seite. Das umzusetzen, was wirklich umsetzbar ist, was auch überzeugend umgesetzt werden kann, natürlich mit einer ganz klaren Vision. Du hast vorhin etwas gesagt, was mich höchstgradig treibt, das Thema DAO. Geiles Thema. Securitization, Collateralization, mein Gott, da möchte ich hin. Das ist genau das, wofür wir dieses Ganze anstoßen. Aber kurzfristig halten wir es relativ klar. Wir kommunizieren das, was wir umsetzen können, gemessen an dem, was wir technisch darstellen können, was wir auf der Asset-Seite darstellen können, mit einem ganz klaren Fokus auf eine Target-Group, die wir verstehen. Und zusätzlich aber mit einem komplementären Ansatz zu all dem, was am Markt schon da ist. Und für uns gilt wirklich Asset First. Und alles andere arbeiten wir gerne dran mit. Und so der Appell, der kommt später nochmal, lasst uns zusammenrücken. Jeder von uns macht irgendwie einen großartigen Job, egal womit wir uns im Schwerpunkt befassen. Und es sind so ganz kleine Insellösungen, so habe ich manchmal das Gefühl. Der Markt ist gigantisch groß, mit einem immensen Potenzial, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, so Prediction für 2030 über Boston Consulting, dass sie gesagt haben, 10% des Global GDP soll tokenisierte Reward Assets sein. Lass mal einen Bruchteil davon unterstellen. Was für eine großartige Reise liegt da vor uns. Und was wir machen können, ist auf dieser Seite, glaube ich, sehr stark anzustoßen, weil wir gute Netzwerke haben in vielen Bereichen und lasst uns gemeinsame Gespräche führen. Deswegen ist auch so ein Podcast tatsächlich wichtig. Nicht nur für uns, um zu zeigen, sondern ich glaube insgesamt, um einfach so ein bisschen mehr Education auch in den Markt reinzubekommen, weil viele Modelle sehr kurzfristig gedacht sind, die valide sein können, aber das ist nicht unser Ansatz. Das ist nicht der, den wir verfolgen. Das heißt, kurzum, rechtliche Sicherheit, rechtliche Klarheit und in Kombination mit einem Produkt und die Umsetzung dessen, was juristisch möglich ist, auch aber mit der Fähigkeit zu antizipieren, in welche Richtung sich das Recht dreht. Und ich glaube, das machen wir bislang außerordentlich gut.
Das waren jetzt schon fast ein paar sehr gute Schlussworte, aber ich hab noch eine Frage und dann vielleicht so ein paar Rapid-Fire-Schnellfragen. Jetzt hast du auch schon beschrieben, eure Lösung und auch klar zur Vision hin, ne, wo wir alle hinwollen, was wir alle dann unter diesem Wort oder unter den Worten, unter den der Phrase letztendlich Real-World Asset Tokenization verstehen. Aber welche Märkte und Zielgruppen seht ihr ganz konkret jetzt auch für eure, oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe da eine Idee, wäre das was? Also wo seht ihr ganz klare Märkte, Zielgruppen? Wer, der jetzt zuhört, sollte vielleicht auch auf jeden Fall mal auf euch zukommen. Also wir hatten schon Oldtimers, wir hatten Streichinstrumente. Gibt es da einzelne Segmente, wo ihr sagt, hey, da gehen wir vor allem rein? Oder ist es ein bisschen breiter gefasst? Auch mit dem Aspekt vielleicht, dieses Rollenkonzept unterscheidet sich ja dann auch je nach Industrie wahrscheinlich, je nach Asset. Das ist ja auch was, wo man immer wieder neu reinschauen muss. Also da vielleicht so ein bisschen der Ausblick. Was seht ihr da in, sagen wir mal, naher Zukunft?
Ich glaube, zwei Perspektiven. Einmal Asset und einmal, glaube ich, Technologie. Von der Asset-Seite ist es im Grunde genommen genauso, wie du es sagst. Die Tokenisierung von Real World Assets ist ein weit gefasster Begriff. Physische Vermögensgüter hatte ich am Anfang gesagt. Alles, was uns sinnvoll erscheint, ja. Das heißt, ganz konkret aktuell Streichinstrument, Kunst schon dabei und Oldtimer. Mich interessieren wahnsinnig Patente, mich interessieren Windkraftanlagen, mich interessieren Spareparts in jedweder Form. Es gibt Assets, die finde ich spannend, von denen ließe ich aber trotzdem die Hände. Diamanten beispielsweise. Aber das ist ein persönliches Statement dazu. Und die Überführung zu elektronischen Wertpapieren in der Kombination. Rechte jedweder Art. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Bis hin, wie Thomas ja vorhin sagte, bislang sind wir auf Weiteres eigentlich. Unsere Kunden, die Owner. Die Kunden können aber auch ganz andere sein. Die Kommunikation mit einem Asset, das NFT-Ticketing als sozusagen Third Layer. Das heißt, das Hinterlegen von Meinungen. Du bist heute Abend mit deiner Frau beispielsweise ins Museum, verbindest dich mit einem Asset und hinterlässt eine Spur. Und stell dir vor, dass ein Votum wirklich abgegeben wurde von dir und nicht von irgendjemand, von irgendeinem Robot. Und wenn du dann noch anfangen kannst, beispielsweise unter 100 Exponaten 5 mit I like zu stempeln, dann hast du auf einmal eine Aussage. Und das Spannende ist dann auch, stell dir vor, es ist eine Wanderausstellung und sie wandert aus Europa nach Asien, von Asien nach Nordamerika. Und auf einmal hast du ein Exponat, das in Deutschland zu 90% das beliebteste ist, in Asien irgendwie auf einen mittleren Rang, aber dort mit einem höheren Wert. Warum ist das so? Ich habe eine Idee, warum das so ist, aber das zu überführen als Datenpunkt ist, glaube ich, ganz, 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 ganz spannend. Und das ist das, was wir aus der Sicht, die ich jetzt gerade beschrieben habe, irgendwie darstellen wollen. Und Thomas kommt noch zu dem technologischen Ansatz.
Genau, auf der technologischen Seite ist es so, dass es genau richtig ist, was du gerade gesagt hast. Jede Asset-Klasse unterscheidet sich mal geringfügig, mal stärker. Und unsere Software in der nächsten Ausbaustufe wird dazu in der Lage sein, zu jedem Segment, nenn es Asset-Klasse oder wie auch immer, aber zu jedem Segment eine individuelle Struktur zu erstellen. Das heißt, die Stakeholder zum Beispiel, die ich vorhin genannt habe, die sind ja immer ein bisschen anders. Die Struktur des Assets als solches ist ein bisschen anders. Und unsere App wird in sehr absehbarer Zeit dazu in der Lage sein, eigentlich jeden real existierenden Gegenstand, das ist mal ganz allgemein gefasst, jeden real existierenden Gegenstand abzubilden. Und zwar mit der Informationsstruktur drumherum, mit den Stakeholdern drumherum und das alles im Grunde individuell auf die jeweilige Sache. Das ist das, was wir in absehbarer Zeit können. Kurzfristig, also alle, die historische Schweinsmente besitzen und gerade zuschauen oder zuhören, sollen sich gerne bei uns melden. Das könnten wir theoretisch, salopp ausgedrückt, morgen umsetzen. Ja.
Kunst und Oldtimer, alles auch, was wir gesagt haben.
Ja, ich glaube, da waren jetzt ja auch einige Themen dabei, ne, wo man auch merkt, hey, wo geht ihr hin? Also was könnt ihr sowohl technisch auch schon als auch einfach vom Ansatz her, ne? Und wo wieder der Ansatz so viel Sinn macht, einfach von diesem Asset zu kommen und top-down zu gehen und zu sagen, hey, da gibt's so viele Möglichkeiten, wenn man das richtig macht und es gut macht. Und also super spannend. Und jetzt eine ganz kleine Unterbrechung, um einmal einen Dank an Sniped auszusprechen, die diesen Podcast unterstützen. Und wenn du diesen Podcast hörst, wenn du Longform-Podcast hörst, dann hast du dir wahrscheinlich auch schon ab und zu mal versucht, dabei Notizen zu machen oder gedacht, hey, das ist aber eine spannende Stelle, die würde ich gerne irgendwie abspeichern, bist aber gerade im Auto oder irgendwo, wo du jetzt nicht die Notizen direkt im Handy schreiben kannst. Und selbst wenn, wäre das mühsam, Sniped hat die Lösung. Denn du brauchst eigentlich nur einmal auf den Sniped-Button oder auf deinen Kopfhörer zu drücken, zu tippen und bekommst ein von KI generiertes Transkript, in dem die Zusammenfassung erstellt ist von dieser Stelle, die du dir gerade markieren möchtest. Du siehst deine Snipes sozusagen auch anschließend, kannst sie in deine Note-Taking-App, in dein Second Brain exportieren. So mache ich das. Ich habe meine Podcast-Notizen jetzt alle zu den einzelnen Folgen in Notion und kann sie da relativ einfach wiederverwerten, kann sie dort nochmal anschauen, kann irgendwie eine Woche später nochmal reinschauen in die Folge, was ich da so interessant fand und vergesse nicht mehr die ganzen spannenden Sachen, die ich mir notieren wollte. Auch bei Sniped kann man das Transkript beispielsweise, wenn das einmal die Folge sozusagen einmal transkribiert ist, kann ich das Transkript gleichzeitig mitlesen oder ich bekomme einfach eine relativ kurze Zusammenfassung über diese Folge und du bekommst natürlich auch die Zusammenfassung meiner Folgen oder aber wenn du im Newsletter bist. Wenn du nicht im Newsletter bist, dann klick einmal unten in den Shownotes. Dort findest du den Newsletter. Da werde ich auch die Snipe-generierten Zusammenfassungen der jeweiligen Folgen immer teilen. Das hast du dann alles nochmal, die wichtigsten Stellen für dich markiert. Oder du machst es eben selbst. Auch der Snipe-Link, mit dem du einen Monat for free bekommst, ist in den Shownotes. Und damit großes Dankeschön und zurück zur Show. Lass uns ganz kurz noch drei schnelle Fragen, vielleicht einfach kurze Antwort bei euch aus dem Bauch raus oder das, was euch in den Sinn kommt. Erste Frage, und von mir aus gern nacheinander, auch spannend, was ihr beide nehmt, sagt. Wenn ihr ein Asset eurer Wahl tokenisieren könntet, welches wäre das?
Auf jeden Fall aus dem Bereich Aviation, aber nicht Flugzeuge, sondern auch da wird es mir wahrscheinlich eher um Teile gehen.
Spareparts. Ja, Aviation absolut richtig, Spareparts. Und das auch ist wahrscheinlich nicht zur Überraschung jetzt von dir, Fabian, mit einem konkreten strategischen Ansatz, den wir verfolgen. Sehr gut.
Sehr cool. Da bin ich schon mal gespannt, was noch kommt. Was war die größte Überraschung, die ihr bisher erlebt habt? Seit, sagen wir mal, seit Gründung jetzt und den vielen Gesprächen, die ihr hattet. Also ich glaube, da waren ein paar dabei. Was war die größte Überraschung?
Ich glaube, ich persönlich finde, die größte Überraschung ist, dass es eigentlich das Blockchain immer nur als Investment verstanden wird. Als Investment Case, in welchen Token kann ich investieren und dass wirklich nicht so viele Leute darüber nachdenken, was man eigentlich mit diesem Instrument, mit diesem Werkzeug machen kann und dass wir uns insofern da doch von vielen so deutlich unterscheiden in dieser philosophischen Herangehensweise. Das finde ich eigentlich überraschend, weil ich habe immer so den Eindruck, wir haben uns da natürlich was Schlaues überlegt irgendwie, aber wir sind jetzt auch nicht Personen, wo man sagen müsste, wir müssen jetzt eigentlich viel besser wissen als alle anderen.
Überrascht hat mich mitunter die Trägheit des Marktes. Und zwar Heureka, die Technologie funktioniert. Es ist die neue Aufbruchstimmung und jeder möchte Gold schürfen. Und siehe da, es ist doch gar nicht so einfach, Gold zu schürfen, weil die Technologie alleine nicht reicht. Und weil es nämlich ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren ist. Und das, was du vorhin meintest, das Puzzeln. In der Corona-Zeit haben Thomas und ich unsere Joe Fix Wege eines Spaziergangs immer zurückgelegt. Und da hat Thomas genau dieses Bild mal kreiert, nämlich eigentlich puzzeln wir. Wir führen oder Knoten oder führen wir Knotenpunkte oder generieren einen Knotenpunkt, in dem wir verschiedene Abläufe zusammenführen. Das heißt, die Langsamkeit des Marktes in der Entwicklung auf der aufsichtsrechtlichen Art und Weise überhaupt gar nicht, weil erst der Markt, dann die Regulierung, das ist eigentlich eine ganz logische Abfolge, aber insgesamt die Trägheit des Marktes.
Passend dazu eigentlich meine letzte Frage. Sehen wir die Tokenization of Everything, von der wir so oft irgendwie hören und lesen? Und wenn ja, wann?
Technologisch möglich, aufsichtsrechtlich in Mache, zivilrechtlich große, große Herausforderung, da bedarf es kluger Lösungen. Tokenization of Everything, wenn man es so weit fasste, Statement wünschenswert, aber ich glaube nicht daran. Deswegen, weil es einfach zu weit ginge. Worauf ich hinaus möchte, ist, es ist großartig, welche Möglichkeiten sich bieten. Es ist großartig, wenn man den Status Web 3 mit Web 2 vergleicht. Wie weit sind wir im Maturitätsgrad vorangeschritten? Nicht nur, weil es etwas Neues gibt, wird sich alles ändern müssen, sondern es wird sich das ändern, was sich sinnvollerweise ändern muss. Und vielleicht kommt jetzt so ein bisschen der Cooldown dahingehend. Ich glaube nicht an die Tatsache, dass immer alles disruptiv sein muss. Ich glaube vielmehr, dass Theorien Stellschraube drehen, 5% nach rechts und damit einen Fluss zu generieren, der bislang noch nicht da ist. Das heißt Optimierung und sinnvolle Anwendung. Und wenn das gegeben ist, dann kann alles tokenisiert werden. Technologisch ist es wohl schon möglich, aber ich bin gespannt, welche Lösungen wirklich gekauft werden. Und das ist das Entscheidende. Für wen baust du etwas und wer kauft es dir ab? Und wenn du es geschafft hast, dann kann es vielleicht sogar everything sein. Aber die Frage ist in der praktikablen Anwendung. Halt meine Zweifel.
Genau, also ich sehe in der Tokenization of Everything, also es wird viel, viel mehr tokenisiert werden in der Zukunft als heute. Zweifellos. Allerdings ist es auch immer erstens betriebswirtschaftlich und zweitens unabhängig jetzt von der betriebswirtschaftlichen Seite, die Nutzenseite. Also was bringt es mir für Nutzen, meinen Stuhl hier zu tokenisieren, der hier in meinem Büro steht? Das bringt mir nichts. Das macht weder betriebswirtschaftlich Sinn, noch hat es tatsächlich einen Nutzen, einen Token davon zu erstellen. Aber für alle Cases, wo es einen Nutzen hat und wo es betriebswirtschaftlich darstellbar ist und dann natürlich auch sowieso rechtlich, aufsichtsrechtlich und so weiter, da wird Tokenization sich perspektivisch durchsetzen. Was auch immer perspektivisch heißt in dem Zusammenhang.
Vielen, vielen Dank. Das waren mega Insights. Ich glaube, das ganze Thema, also ich habe so viel gelernt. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Vielleicht zum Ende hin noch ein kleiner Ausblick. Was passiert so bei euch in nächster Zeit? Und vor allem auch gerne mal, wo findet man euch, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe Interesse mal mit euch zu sprechen oder ich habe da vielleicht ein Use Case oder ich habe ein Streichinstrument und das möchte ich jetzt morgen tokenisiert haben. Also was kommt so in nächster Zeit und wo findet man euch?
Ab Juli die strategisch vorbereitete Kommunikation dessen, was wir tokenisiert haben und werden. Wir beginnen mit einem Cello von Stradivari und keine große Überraschung, es kommen weitere Stradivari Violinen, es kommen weitere Streichinstrumente mit historischer Bedeutung. Es wird dann Mitte des Jahres oder sagen wir im dritten Viertel des Jahres Kunst kommen, Oldtimer werden kommen, die Ankündigung von weiteren Projekten, Spareparts könnten eine Rolle spielen. Und wo findet man uns? Man findet uns auf unserer Website mit den Kontaktdaten, die hinterlegt sind, bei LinkedIn. Man findet uns bei all den Veranstaltungen, auf denen wir uns ständig über die Füße laufen, sei es Krypto-Veranstaltungen, aber da bewegt sich Thomas sehr, sehr viel. Ich bewege mich sehr, sehr stark auch auf den Stiftungsseiten und auf der institutionellen Seite, genau wie Thomas. Und idealerweise irgendwann mal auch gemeinsam mit wirklichen Projekten an all die, wirklich dieser klassische Call to Action, die Assets haben. Lasst uns diskutieren, lasst uns konzipieren und gucken, wozu das Ganze gereichen kann.
Vielen, vielen Dank nochmal. Super spannend, auch euren Ansatz. Ich glaube, das haben wir verstanden. Also ich empfehle jedem, ja, die Links haben wir direkt in den Shownotes, da mal vorbeizuschauen bei euch. Da sieht man das auch nochmal ein bisschen in Action sozusagen, sieht es nochmal, kann es nochmal nachvollziehen. Dann würde ich mit nochmal einem großen Danke das letzte Wort an euch geben. Ein Aufruf, eine Frage, eine Message an die, die jetzt zuhören. Es kann alles sein, muss nicht themenbezogen sein, aber einfach. Was ihr noch jetzt einmal hier platzieren möchtet.
Dank dir, Fabian, für die Einladung, für den spannenden Austausch, für die wirklich guten Fragen. und nach außen gewandt von meiner Seite. Und ich bin gespannt, wie Thomas das gleich noch richtig ergänzen wird. Ich glaube, das haben wir vorhin schon gesagt, gemeinsam etwas bewirken, diesen Netzwerkgedanken teilen und zusammenzuarbeiten macht in einem solchen Markt, der noch in der Entwicklung befindlich ist, absolut Sinn. Einzellösungen können funktionieren, aber nicht ohne Grund gibt es schon viele Konsolidierungen, immer mehr Unternehmen, die sich zusammentun und dann gemeinsam etwas bewirken wollen. Wir können einen guten Beitrag leisten, weil wir unsere Netzwerke gut kennen und die Kunden auch gut kennen und zusammenarbeiten und an die Owner von Assets haben wir schon alles gesagt.
Genau, also kommt auf uns zu, auch wenn ihr Ideen habt, die jetzt vielleicht nach dem, was ihr verstanden habt, nicht sofort irgendwie unmittelbar passen, aber kommt auf uns zu, wenn ihr im Bereich Reward Assets unterwegs seid, wenn ihr im Bereich Tokenization unterwegs seid und Ideen habt. Wir sind immer bereit, gerne zu sprechen und einfach gemeinsam zu denken.
Thomas, Sandro, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Peace and out.
Danke, Fabian.
Danke.
Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus in Newsletter, denn dort bekommst du 3 Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24/7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 Plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.